Hallo und herzlich willkommen in der Begegnungsstätte Schmiede in Bautzen. Das ist der Ort, wo sonst einmal im Monat der Bibeltag stattfindet, wo Tee- und Themaabende sind, wo die Schüler in der Woche kommen können, um Zeit zu verbringen, Hilfe zu erleben, bei den Hausaufgaben oder einfach zum Reden kommen können, auch was essen. Es ist der Ort, wo donnerstags Kindertreff ist. Da ist es in diesem Raum hier sehr laut. Heute bin ich alleine hier und ich möchte mit uns einen biblischen Text betrachten, der uns ermutigen soll in dieser Zeit. Damit das gelingt, würde ich gerne vorher noch beten. Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns. Wir danken dir, dass du Jesus gesandt hast, der für uns gestorben ist und auferstanden. Und wir danken dir für deinen guten Heiligen Geist, der uns lenkt und leitet und der auch durch dieses Wort Gottes jetzt zu uns redet. Amen. Der Bibeltext ist ein kleiner Nebenvers in der Bibel, im Hohelied der Liebe. Und er heißt, wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? Wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste? Es geht in diesem Thema um Wüstenzeiten. Und ich habe das Thema überschrieben mit Wüstenzeiten sind Prüfungszeiten. Wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? Sie, das kann die Gemeinde sein, das kann eine Gemeinschaft sein. Sie, das können Sie sein, du und ich. Wer sind wir, wenn wir aus der Wüste kommen? Wie sehen wir da aus? Was hat diese Wüstenerfahrung mit uns gemacht? Was hat sie in unserem Leben hervorgebracht? Gott hat sein Volk auch in die Wüste geführt. So ganz am Anfang, als sie aus Ägyptenland losgezogen sind, als sie aus der Knechtschaft befreit wurden, heißt es im 2. Mose 13, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk reuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht laufen, wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Es ist eine sehr interessante Geschichte, wie Gott seinem Volk hier begegnet. Hinter ihnen liegen ja 400 Jahre Knechtschaft, Gefangenschaft, in einem System, das voll war von Götzenbildern, Götzenstandbilder, wie auch immer. Und wir wissen aus der kurzen Zeit, 40 Jahre DDR, wie schnell man ein Volk prägen kann. Und nun haben wir es hier mit dem Volk Gottes zu tun, das Gott aber so noch nicht kannte. Und so waren sie, wie alle anderen, auch fixiert auf visuelle Wahrnehmung. Da kommt eines Tages ein Mann aus der Wüste und sagt ihnen, Gott hat zu ihm geredet und sie sollten jetzt Ägypten verlassen. Wir wissen, nach einigen Startschwierigkeiten ging das endlich los. Aber es ist hochinteressant, dass Gott von diesem noch sehr jungen Volk, jung in der Beziehung mit Gott, von dem sehr jungen Volk nicht erwartet, dass sie im Glauben losgehen, sondern sie dürfen wie ein Kleinkind schauen. Am Tag ist die Wolkensäule, da musst du hingucken, hinterherlaufen, und nachts die Feuersäule. Das heißt, Gott schafft die Voraussetzungen, dass sie in der Wüste sich nicht verlaufen. Gott begegnet ihnen genau auf der Ebene, wie sie es gebraucht haben zu dieser Zeit. Entwicklungsgeschichtlich gesehen befindet sich das Volk ja im Säuglingsalter. Sie müssen ja erstmal Gott kennenlernen Und er offenbart sich so, dass wir es verstehen können. Und das ist eine der Barmherzigkeiten Gottes, dass er uns so begegnet, dass wir es verstehen können. Wir wären sonst, ich und andere, wir wären keine Christen geworden. Ich meine, einfach irgendwas glauben. Gott ist jedem von uns so begegnet, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Aber er ist uns begegnet, dass wir ihn erkennen konnten. Und dass wir erstmal losgelaufen sind. Auch Jesus wurde in die Wüste geführt, heißt es in Matthäus 4,1, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Aber zuvor kam die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das heißt, auch der Sohn Gottes wurde erst mit Kraft ausgestattet, bevor er in die Wüste ging. Auch hier wieder, Gott schafft die Voraussetzung. Rüstet seinen Sohn aus für seine Wüstenerfahrung. Dann sind wir bei uns. Wie geht es uns? Jeder von uns hat Gott erlebt, wenn auch in verschiedener, unterschiedlicher Art und Weise. Aber es hat unser Leben verändert. Es hat etwas in unserem Leben vorwärts gebracht. Stück für Stück konnten wir die Liebe Gottes erleben, die Vergebung und vor allem auch die Freiheit. Und dann heißt es im 2. Petrus 1,3, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, ich habe da einen Haufen davon, aber ist einer davon. Alles, was zum Leben und zur Nachfolge, zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Alles, was wir zum Leben und zum Leben mit Gott brauchen, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Das heißt, wir bekommen es nicht erst und wir müssen es auch nicht erarbeiten. Ja, mit unserer Entscheidung für ein Leben mit Jesus hat Gott uns das gegeben, das volle Programm, und unsere Aufgabe ist es darin, zu wachsen, zu lernen, damit umzugehen. Wir haben also, alle Voraussetzungen sind da, okay? Gott hat uns alles geschenkt zum Leben, zur Frömmigkeit und zum Leben in der Wüste. Genau. Adam und Eva haben auch alles bekommen, was sie zum Leben gebraucht haben. Aber sie haben gesündigt. Warum? Der einzige Unsicherheitsfaktor in der ganzen Geschichte ist mein rebellisches Herz. Ist unser rebellisches Herz. Das sich immer wieder mal auflehnt gegen das, was Gott eigentlich für unser Leben vorgesehen hat. Wie so ein Kleinkind, ja? Bin schon groß, kann schon alleine. Auch einige Engel, welche in der direkten Gegenwart Gottes waren, haben gesündigt. Deswegen ist die Botschaft auch, die Gegenwart Gottes kann noch so stark sein im Gottesdienst, auf Konferenzen, Bibeltag, wo auch immer, Jüngerschaftsschule. Sie ist keine Garantie dafür, dass ich nicht doch wieder falsche Wege gehe. Was ich brauche, ist eine täglich gelebte Beziehung zu Gott. Die Segnungen, die wir von Gott bekommen haben, sind keine Garantie dafür, ernsthaft mit Gott zu leben. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das Leben in der Wüste. Fakt ist, so wie du in die Wüste gehst, kommst du nicht wieder heraus. Es geschieht Veränderung. Hier ist die Frage, wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste? Wer bin ich, wenn ich aus der Wüste komme? Wer bist du, wenn du aus der Wüste kommst? So am Anfang der Wüstenzeit oder der Krise, der wie auch immer, lebt man noch aus den eigenen Reserven, ja? Man aus der eigenen Substanz, ne? Wenn man hat sich so ein gewisses geistliches Leben angeeignet, kennt auch gute Bibelverse inzwischen auswendig und man hört noch mal die letzten Predigten von der letzten Konferenz und es ist alles noch. Wir schaffen es schon ein paar Tage. Aber was ist, wenn man das Ende nicht absehen kann? Wir kommen ja von der Fastenzeit her. Ja? Wir haben jetzt Ostern, wir feiern die Auferstehung Jesus Christus von den Toten. Und davor liegt die Fastenzeit. Und es gibt nicht wenige Christen, die die Fastenzeit dazu nutzen, um auf etwas zu verzichten. Aus freier Entscheidung, aus freiem Antrieb sagen Sie, ich verzichte in der Zeit auf Fernsehen, auf soziale Medien, auf gewisse Süßigkeiten, was auch immer Sie verzichten. Aber auf diese Verzichtzeit, auf diese Zeit des Verzichtes, kann ich mich vorbereiten. Ich weiß, wann sie kommt und ich kann mich dementsprechend einstellen und ich sehe auch das Ende. Das Ende der Fastenzeit ist Ostern. Ja, es hat ein Ende. Man kann tapfer durchhalten. Aber so ist es eben nicht mit den Wüstenzeiten in unserem Leben. Es gibt Wüstenzeiten, die dauern etwas kürzer, aber es gibt Wüstenzeiten, die dauern auch länger als 40 Tage. So wie der Herr Jesus in der Wüste. Und in diesen 40 Tagen kommt so einiges nach oben in unserem Leben. Was sind Wüstenzeiten in unserem Leben? Wüstenzeiten, wir erleben vielleicht gerade eine mit Covid-19. Wir erleben Wüstenzeiten, wenn eine Krebsdiagnose kommt, eine globale private Finanzkrise, eine Beziehung, eine Ehe gescheitert ist, Verlust eines lieben Angehörigen. Für manche ist der Gang in den Ruhestand, nicht mehr aktiv gebraucht zu werden, auch eine Wüstenzeit. Und es gibt eine Wüstenzeit, auf die wir alle früher oder später zusteuern. Das ist das Älterwerden. Alt wie ein Baum, sagen mal die Putis, ja, die DDR-Rockband. Wenn man heute durch Deutschland fährt, sieht man in den Wäldern umgefallen, geknickte Bäume vom Sturm und auch von dem Holz, von dem Borkenkäfer zerfressen. Viele Bäume sind nicht alt geworden. Die Werbung ist ein Lügengeschäft. Die Werbung, sie will uns ewige Jugend verheißen und dass wir mit 98 Jahren fit und gesund aus unseren Magenturnschuhen kippen. Die Bibel ist im Umgang mit dieser Wüstenzeit, die auf uns zukommt, sehr viel ehrlicher. Sie sagt im Prediger 12, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen und da wirst du sagen, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern, die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil sie so wenig geworden sind. Wenn finster werden, die durchs Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser wird. Und wenn sich erhebt wie ein Vogel, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesanges sich neigen. Wenn man sich vor Höhen fürchtet, sich ängstigt auf dem Weg, wenn der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke sich bläht, die Kaper aufbricht, denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse, ehe der silberne Strick zerreißt, die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle, das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Wenn die Hüter des Hauses zittern, die Hüter des Hauses, das sind unsere Arme, unsere Hände. Wir haben das Haus behütet, bewahrt, gebaut, unser Lebenshaus, ja. Aber im Alter, wenn die Hüter des Hauses zittern, ja, und du das Glas nicht mehr ruhig halten kannst beim Trinken, ja, wenn die schwach geworden sind, wenn die Starken sich krümmen und müßig stehen, das sind unsere Beine, ja, wenn sie krumm werden im Alter und wir nicht mehr so lange stehen können. Die Müllerinnen, weil sie so wenig geworden sind, ja, das sind unsere Zähne, ja, wenn sie ausfallen, weniger werden und wir das Essen nicht mehr richtig zermahlen, zerkauen können. Wenn finster werden, die durchs Fenster sehen, die Augen werden schwach. Wenn die Türen an der Gasse sich schließen, das Gehör wird leiser, immer schlechter. Und die Stimme der Mühle leiser wird, der Herzschlag wird dumpf. Und alle Töchter des Gesangs sich neigen, die Stimme wird leiser. Das Rad zerbrochen in dem Brunnenfeld, das Herz hört auf zu schlagen. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Ja, ihr Lieben, das ist auch eine Wüstenzeit, die auf uns zukommt. Das Gute ist, wir können uns vorbereiten. Wenn ich weiß, es kommt Wüstenzeiten in mein Leben, ist es doch gut, schon vorneweg einmal sich Gedanken zu machen, was werde ich denn tun, wenn Dinge in meinem Leben wegbrechen, die mir selbstverständlich zum Leben dazugehört haben. Was werde ich denn tun, wie wird denn meine Entscheidung sein, wenn dieses oder jenes nicht mehr möglich ist, wenn ich dieses oder jenes nicht mehr tun kann? Keine Frage, jeder von uns muss durch die Wüstenzeiten durch. Wüstenzeiten, oder ob es mal anders ausgedrückt ist, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Dies offenbart, was in meinem Herzen ist. Manche haben so Autowüstenzeiten, manche Autofahrer kennen die, ja? Die offenbaren, was in unserem Herzen ist. Nämlich, wenn der Vorausfahrende nicht den Fahrstil pflegt, den ich gerade habe. Da kann man schon mal sehr schnell merken, was so im Herzen ist. Ja, Vater und Sohn sind unterwegs mit dem Auto und kommen mittags nach Hause. Und die Mutter fragt, und wie war die Fahrt? Ach, sagt der Sohn, es war total lustig. Der Zoo war offen. Überall gab es nur Affen, Kamele und eine blöde Kuh war auch dabei. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir aus der Wüste kommen. Die erste Möglichkeit ist, ich komme aus der Wüste, schwach, enttäuscht und verbittert. Mein Eindruck ist, Gott hat mich im Stich gelassen. Alles, was ich unternommen habe, ist schiefgelaufen. Das, was ich mir gewünscht habe, ist nicht so gekommen. Ich habe Gottes Stimme nicht mehr gehört. Könnt ihr euch erinnern an die Schulzeit, wann die Stimme des Lehrers nicht zu hören war? In den Zeiten der Prüfungen schweigt der Lehrer. Und manchmal schweigt auch Gott in den Zeiten der Prüfungen, damit offenbar wird, was in meinem Herzen ist. Damit offenbar wird, ob mein Glaube überhaupt tragfähig ist. Gott macht das nicht, um uns fertig zu machen, um uns bloßzustellen, sondern er lässt Wüstenzeiten in unserem Leben zu, damit offenbar wird, taugt mein Glaube in der Krise. Ich meine, solange alles gut geht und alles ich habe, kann ich viel davon reden. Aber ich brauche diese Prüfungszeiten, wir brauchen diese Prüfungszeiten, wo offenbar wird, taugt das überhaupt oder muss ich, darf ich noch etwas dazu tun, damit mein Glaube gefestigt wird? Darf ich diesen Gott, der mich liebt, der für mich gestorben ist, noch mehr kennenlernen? Und je mehr ich jemanden kennenlerne, umso mehr vertraue ich ihm. Während ich da in der Wüste saß, kam ein Vertreter der Firma Diabolo & Co. Seine erste Feststellung war, na, da hatte ich Gott aber ganz schön sitzen lassen. Du, der du immer alles für die Gemeinde gegeben hast. Ja, ne, da sitzen wir da. Ich habe so viel investiert und jetzt passiert mir das. Jetzt muss ich durch diese Schwierigkeit durch. Gott, das verstehe ich nicht. Aber, sagt der Vertreter der Firma Diabolo & Co., Gott hat dir Fähigkeiten gegeben. Nimm doch die Schwierigkeiten, die du jetzt hast, so wie ein Stein, nimm sie und geh damit zu einem Seelsorger. Und sag dem Seelsorger, guck mal, was die anderen mit mir gemacht haben. Ich bin enttäuscht von Menschen, ich bin enttäuscht von Gott. Guck mal, was die mit mir gemacht haben. Und dann machst du aus diesen Steinen Brot. Das Brot des Bedauerns, das Brot des Selbstmitleides. Das heißt, du gehst mit deinem Problem von einem zum nächsten und erzählst allen, wie schlecht es dir gegangen ist, hier und da. Und dann sagen alle, ach du Armer, du tust mir aber leid. Dann bekommst du ein paar Streicheleinheiten und dann nimmst du dein Problem und gehst zum nächsten. Ja, das können wir machen. Aber ich verspreche euch eins, es macht dein Leben nicht satt. An den Enttäuschungen und Verletzungen des Lebens festzuhalten, bedeutet, dass ich ein schweres Leben habe. Wer loslässt, kann bei Gott Neues empfangen. Wenn ich dort festhalte, am Ende Sitze ich in einer Selbstmitleidsparty, wo keiner kommen möchte? Oder ich gründe in der Gemeinde eine Selbstmitleidsbetroffenheitsgruppe. Und das ist meistens ein Kreis, den der Heilige Geist nicht gegründet hat. Oder der Vertreter flüstert dir ein, dir geht's ja nur so schlecht, weil die anderen daran schuld sind. Sie haben dich nicht beachtet. Sie haben deinen Dienst nicht gewertschätzt. Sie haben dich verletzt, enttäuscht. Das Beste ist, dass du dich zurückziehst. Dann kann dir auch niemanden mehr wehtun. Allein lebt es sich einfach besser. Ihr Lieben, die größte Armut, die ich in Deutschland sehe, ist Einsamkeit. Ich sehe so viele Menschen, die enttäuscht und verletzt sind und sich zurückgezogen haben. Aus Angst, wieder enttäuscht und verletzt zu werden, ziehen sie sich zurück, können Menschen nicht mehr vertrauen und leiden gleichzeitig unter Einsamkeit. Auch in den Gemeinden. Auch in den Gemeinden. Wüstenerfahrungen bringen unseren Charakter nach außen. Gott prüft in der Wüste unser Herz. Wir lesen in 5. Mose 8, 2 und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf, dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Die Hitze des Tages bringt uns Läuterung, so wie Gold im Feuer gereinigt wird. Bei Hiob heißt es 23, 10, er aber kennt meinen Weg gut, er prüfe mich, so will ich erfunden werden wie das Gold. Und im Psalm 26, 2, prüfe mich, Herr, erprobe mich, erforsche meine Nieren und mein Herz. Und Psalm 139, 23, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Das ist ein gutes Gebet. Ja? Herr, prüfe mich und guck, ob da etwas in meinem Leben ist, was ich mit mir rumschleppe, was ich schon längst hätte abgeben können. Ein Weg der Mühsal. Der Nacht ist es in der Wüste kalt. Die Kälte der Nacht lässt uns Ausschau halten nach einem warmen Platz, wo Geborgenheit ist, angenommen sein. So betet der Psalmist im Psalm 57, sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergeht. Und im Jeremia lesen wir 16, Herr, du bist meine Stärke und Kraft, meine Zuflucht in der Not. Die Heiden werden zu dir kommen und von den Enden der Erde und sagen, nur Lüge haben unsere Väter gehabt, nichtige Götter, die nicht helfen können. Die Heiden werden kommen und sagen, wir haben Lügen geglaubt, jetzt kommen wir zu dir, zu euch, weil wir sehen, ihr habt die Wahrheit. Ihr seid in der Lage, in Wüstenzeiten durchzukommen, weil ihr nicht auf eure Kraft, auf so Self-Made-Strategien traut, sondern auf die Kraft Gottes. Wüstenerfahrungen schwächen unseren Körper, aber machen unseren Geist wach. Du kommst verändert aus der Wüste. Die zweite Möglichkeit. Wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? Die zweite Möglichkeit, wie ich aus der Wüste komme, sieht anders aus. Ich komme aus der Wüste schwach, aber ich lehne mich auf Jesus. Und um ehrlich zu sein, habe ich manchmal den Verdacht, dass Jesus mich unter den Arm geklemmt hat und aus der Wüste geholt. Ihr kennt alle dieses Gedicht, dieses Bild von den Spuren im Sand, ja? Da geht einer am Strand entlang und es sind zwei Spuren, er selber und der Herr Jesus die Spuren. Und dann auf einmal ist nur noch eine Spur. Und dann fragt er, wo warst du, Gott, in den schwierigen Zeiten? Warum ist da nur noch eine Spur? Und da sagt Gott, in der Zeit, wo es schwierig war, habe ich dich auf meinen Schultern getragen. Und ich glaube mal, wenn ich aus der Wüste komme, Jesus hat mich da irgendwie im Arm. Jesaja 50, 10 heißt es, wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Wer in Finsternis lebt, wem kein Lichtglanz scheint, wer durch die Wüste hindurch muss, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Wisst ihr, manchmal stelle ich mir so Szenen im Himmel vor, ja, wenn wir dann vielleicht, ich weiß es ja, aber ich stelle mir es vor, wenn wir dann mit Jesus sitzen und unser altes Leben betrachten, ja, und dann schauen wir so mit Jesus auf die eine und andere Schlacht oder Wüstenzeit zurück, ja. Und Jesus sagt dann vielleicht, kannst du dich noch erinnern, hä? An diesen Kampf, an diese Schlacht, an diese Wüstenzeit? War ein ganz schön harter Kampf. Es war knapp. Aber hey, du hast gewonnen, weil du dich nicht auf deine Kraft, sondern auf meine Kraft verlassen hast. Du hast gewonnen, weil du dich auf mich berufen hast. Und das, ihr Lieben, ist der Punkt. Es geht nicht darum, sich selbst irgendwelche geistlichen Muckis anzutrainieren und dann versuchen durchzukommen, sondern ehrlich zu kapitulieren und zu sagen, Herr, will, aber ich kann nicht. Ich will vergeben, aber ich kann nicht. Ich will frei werden von der Sucht, aber ich kann nicht. Ich will eine dumme Charaktereigenschaft von mir, ich will, dass sie weggeht, aber ich kann nicht. Diese Kapitulation vor Gott gibt Gott die Möglichkeit, dass er unser Leben verändert. Und dass wir am Ende dann dastehen, so wie es auch in meinem Leben ist. Ich kann heute wirklich sagen, alle Veränderung in meinem Leben ist geschehen, weil Gott es angeschoben hat, die Idee dazu gab, den Gedanken, das Wollen geschenkt hat und das Vollbringen. Von selbst wäre ich auf manche Sachen überhaupt nicht gekommen. Ihr Lieben, wir alle wollen irgendwie gut rüberkommen, gut ankommen, ein bisschen angesehen werden, wie auch immer. Das ist völlig legitim, ja, deswegen ziehen wir uns auch meistens ordentlich an und wie auch immer, ja. Wir wollen gut ankommen bei den anderen. Wir wollen, dass sie Gutes über uns sagen. Das wollen wir. Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Und das ist eine Steilvorlage, oder? Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Und man könnte denken, der Typ ist ganz schön arrogant. So, wenn ich heute zu euch sage, ich als Jürgen Werth, seid meine Nachahmer, könntet ihr das Gleiche denken und sagen, der Typ, der jetzt überzieht er aber. Der Satz geht aber weiter. Paulus sagt, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Und in was hat Paulus Christus nachgeahmt? Nämlich in seiner täglichen, einfachen, lebendigen Beziehung mit dem Vater im Himmel. Darum geht es. Dass wir eine tägliche, unkomplizierte Beziehung zu Gott entwickeln im Alltag. In allen Höhen und Tiefen. Und dass die Menschen um uns herum mitbekommen, wir als Christen, die wir mit Gott leben, wir gehen genauso durch Schwierigkeiten, wir erleben genauso Krankheit, wir erleben genauso finanziellen Verlust, wir erleben all die Schwierigkeiten, auch die andere auch erleben. Der einzige Unterschied ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Was dieses Land, die Gemeinden, die Kinder, die Engel brauchen, sind Vorbilder, an denen sie sich orientieren können, an denen man sich gerne erinnert. Wisst ihr, wir brauchen Männer und Frauen, die sich nicht gleich beleidigt und verletzt zurückziehen, wenn mal etwas nicht nach ihrem Plan läuft. Wir brauchen Männer und Frauen, die stehen wie eine Klagemauer. Das Bild gefällt mir immer wieder. Eine Klagemauer. Meine Frau und ich waren ja da in Israel zur Silberhochzeit, da standen wir an der Klagemauer. Und wir haben geheult. Jeder natürlich in seinem Bereich. Wir haben geheult, weil es etwas in unserem Leben gibt, was uns schwer ist. Und wir konnten da an der Klagemauer stehen und ich konnte meinen Schmerz zu Gott bringen. Ich kann meinen Schmerz überall zu Gott bringen. Also ich brauche, ja, ihr müsst nicht nach Israel reisen, okay? Aber ich konnte dort meinen Schmerz zu Gott bringen und ich konnte auf diese Mauer einschlagen. Wisst ihr, manchmal braucht das jemand, dass jemand einfach mal zuhört, den Schmerz rauslässt, vielleicht mal auf dich einschlägt, ja? So eine Klagemauer hält das aus. Die Klagemauer ist auch dafür da, dass man sich anlehnen kann, dass es Schutz gibt. Dass man sich mal ja, dem Sturm entziehen kann und sagt, ich will mich mal eine Weile hier hinstellen und anlehnen und ausruhen. Und die Klagemauer ist natürlich dazu da, zum Beten. Ist ein Ort des Gebetes. Ja, dass du jemand bist, wo Menschen kommen können und sagen, mit dir kann ich gemeinsam mit Gott reden. Mein Problem hinlegen und ich weiß, du bist jemand, der für mich betet. Ihr Lieben, es hört nicht auf. Auf dem Grabstein von Ruth Graham steht geschrieben, End of the Construction. Ende der Baustelle. Das gefällt mir. Es bleiben Baustellen in unserem Leben, bis Jesus wiederkommt oder bis wir zu ihm gehen dürfen. Wenn ich eines Tages abtreten darf, soll man das über mein Leben sagen können. Er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glauben, und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Ich wünsche euch, dass ihr von dem, was ihr jetzt gehört habt, etwas mitnehmen könnt in den Alltag, dass ihr euch trainiert in der Beziehung mit Gott, fit macht für die Wüstenzeiten und dass ihr nach den Wüstenzeiten genauso berichten könnt, wie Gott euch durchgetragen hat. Seid gesegnet. Amen.